ARD.
Ich glaube, ich bin kaufsüchtig. Vielleicht habt ihr sowas oder sowas ähnliches schon mal nach einer Shoppingtour gesagt. Ihr habt zu viel Geld ausgegeben, euch vielleicht schon ein bisschen dafür geschämt. Aber irgendwie war es doch ganz lustig. Und vor allem halb so wild. Bei einer echten Kaufsucht läuft das anders. Im schlimmsten Fall hat sie irgendwann euer ganzes Leben im Griff.
Andere kriegen bei 10 Euro schon Kopfschmerzen und können nicht schlafen. Bei mir war es so, dass ich dann halt Zehntausende Euro Schulden hatte und ja, mich damit irgendwie abgefunden habe. Und auch bis vor ein paar Jahren hatte ich noch auch gesagt, okay, ich werde mit den Schulden sterben. Ne? Also das, oder ich werde ganz alt werden, bis ich überhaupt mal noch schuldenfrei werde. So waren meine Gedanken.
Mein Name ist Lindran. Ich bin Autorin bei Deep Doku und zusammen mit meiner Kollegin Marie Steffens habe ich Barış getroffen, den ihr da gerade gehört habt. Barış ist kaufsüchtig und heißt eigentlich auch anders. Klar, unter echtem Namen über so ein Thema zu sprechen, ist viel verlangt. Vor allem, wenn man so viel verloren hat wie er. Barış hat über 100.000 Euro Schulden angesammelt. Vor allem über Online-Shopping. Was das mit seinem Leben macht, das hört ihr jetzt. In einer neuen Folge von Deep Doku vom RBB. In dieser Folge kommen auch Themen wie Tod, Suizid und Depression vor. Wenn diese Themen für euch belastend sein könnten, achtet gut auf euch und hört nur weiter, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt. Keine Ahnung, wie die Wohnung von jemandem aussieht, der sein Leben im Griff hat. Aber als ich das erste Mal in Barışs Wohnung komme, denke ich genau das. Der hat sein Leben im Griff. Barış ist 1,80 Meter, hat eine kräftige Statur, einen dichten kurzen Bart und eine krasse Wohnung. 5 Zimmer für nur eine Person. Alles ist super ordentlich und auffällig sauber. Läuft gut bei ihm, könnte man denken. Wäre da nicht dieser eine Raum?
Ja, ist ein bisschen chaotisch, nicht wundern.
Hinter einer weißen Tür verbirgt sich ein Zimmer, das eigentlich eher was von einem Keller oder einer Rumpelkammer hat.
Ich sehe Blu-rays.
Du siehst Blu-rays, du siehst Spiele.
Hier stehen neben alten Haushaltsgeräten und Klamotten mehrere Schränke. Und in denen stapeln sich Sachen. Sehr viele Sachen.
Ah, drei, stimmt.
Genau, wenn du siehst hier zum Beispiel noch, ne, alles noch, ungeöffnet. Und es waren noch mehr, ne? Also wenn du dann hier nochmal zurück dich umdrehst, da siehst du dann auch die ganzen Kartons. Und auch mit dem Fitness war ja dann auch so, dass man dann halt auch Proteinpulver, Kollagen und
die Abstellkammer steht für einen Teil von Barışs Leben, den er lange versucht hat zu verstecken.
Also es gibt eigentlich alle Konsolen, ich habe alle Konsolen, die es eigentlich so gibt.
Nintendo Switch, PS.
Mit 37 Jahren hat er mehr als 100.000 Euro Schulden angehäuft, weil er nicht aufhören konnte, einzukaufen. Manche denken jetzt vielleicht, selbst schuld. Hätte er halt weniger kaufen sollen. Aber ganz so einfach ist es nicht.
Irgendwann ging es mir gar nicht mehr um die Ware oder die Kleidung, die ich geholt habe, sondern es ging mir einfach nur um dieses Glücksmoment. Also man hat sich das gekauft und da schaltet man das einfach aus, dass man sich das eigentlich nicht leisten kann.
Aber fangen wir von vorne an. Genau in dieser Wohnung, im Herzen von Moabit, wächst Barış mit einer großen Schwester und einem großen Bruder auf. Seine Eltern sind aus der Türkei zum Arbeiten nach Deutschland gekommen. Sie sind Tschetschenen, erzählt Barış. Alle sprechen Türkisch. Seine Eltern haben strenge Regeln. Besonders sein Vater.
Mein Vater hatte Zwangsstörungen mit Putzen und hat uns dadurch halt das Leben auch ein bisschen schwer gemacht. Ja, dementsprechend hat man halt eine schwierige Jugend, schwierige Kindheit gehabt.
Sein Vater will es sauber haben und kontrolliert zum Beispiel das Händewaschen, wenn Barış nach Hause kommt. Selbst als er kein Kind mehr ist. Barış nervt das und geht deshalb kaum raus. Er bewegt sich wenig. Die Eltern kochen viel und gerne für ihre Kinder. Die ganze Familie hat schon immer ein paar Pfunde mehr drauf, sagt Barış. Sein Leben konzentriert sich in dieser Zeit also auf Schule, Essen, Aufräumen und Zocken.
Meine Eltern waren auch sehr vorsichtig und hatten Angst, dass uns was passiert und wollten immer, dass wir zu Hause sind. Und dementsprechend hatte man halt weniger soziale Kontakte. Ja, was hat man dann gemacht? Dann hat man sich halt zu Hause mit der PlayStation, mit der Xbox beschäftigt, hatte wenig Freunde.
Barış und sein großer Bruder quatschen dabei über die Schule, ihre Eltern oder sagen auch einfach mal gar nichts. In seinem goldenen Käfig, wie Barış es nennt, ist sein Bruder für ihn die wichtigste Bezugsperson. Auch später, als sie längst aus der Schule raus sind und anfangen zu studieren, bleibt der große Bruder seine Nummer eins.
Ja, war eigentlich ein lebensfroher Mensch. Wir hatten auch immer viele gleiche Ziele, Träume, waren sehr eng verbunden miteinander.
Sein Bruder studiert an der Viadrina-Universität in Frankfurt-Oder. Volkswirtschaftslehre. Alles scheint zu laufen. Bis eines Morgens die Polizei vor der Tür steht. Barışs Bruder soll vor der ganzen Familie einen Bluttest machen. Er weigert sich und muss mit auf die Polizeiwache. Danach kommt er nicht zurück.
Ja, wir haben ja versucht, ihn zu suchen. Er hat dann schon um 9 Uhr morgens, da hat er mir halt über Facebook geschrieben, ja, dass er nicht mehr weitermachen kann.
Was er erst später erfährt, sein Bruder hat auf einer Weihnachtsfeier in Frankfurt getrunken. Auf dem Heimweg zurück nach Hause baut er einen Unfall mit dem Auto und begeht Fahrerflucht, so erzählt es Barış. Am Tag nach seinem Verschwinden klopft die Polizei wieder an die Tür der Familie. Barışs Bruder hat mit 25 Jahren Suizid begangen.
Mein Bruder war wirklich bis dahin mein härtester Schicksalsschlag. Und dann war er auf einmal nicht da. Dann konnte man mit ihm kein FIFA spielen. Und da hat man dann angefangen zu realisieren, okay, das ist jetzt wirklich so. Ja, und das war dann halt schwierig. Man musste sich halt versuchen abzulenken, irgendwie das Leben fortzusetzen.
Das war im Jahr 2010. Barış ist damals 23 Jahre alt. Der Tod seines Bruders trifft ihn schwer. Jahrelang macht er sich Vorwürfe, denkt oft darüber nach, wie er seinen Bruder hätte retten können.
Warum hätte man es nicht erkennen können, hätte man nicht was machen können, dass man es verhindert, dass man vielleicht sogar mitschuld ist. Und auch dieses Gefühl, dass man halt nicht glücklich sein darf, ne? Weil dein Bruder ist nicht mehr da, er kann das nicht mehr machen, was du machen kannst. Er ist so jung, mit 25 ist er fortgegangen und da hatte ich sozusagen mich so selber ein bisschen bestraft, dass man dann nicht mehr glücklich sein darf, nicht mehr lachen kann.
Barış versucht, die Familie am Laufen zu halten, weiter zu funktionieren. Er will eine Stütze sein für seine Eltern, will niemanden belasten. Seine Schwester ist längst ausgezogen und lebt zusammen mit ihrem Mann. Barış sagt, er ist jetzt der alles regeln muss. Er erledigt den Papierkram, den er wie viele Kinder mit Migrationsgeschichte schon früh übersetzt, ausfüllt und abschickt. Und Barış ist ab sofort alleine für die Finanzen seiner Eltern verantwortlich. Damit verwaltet er mit Anfang 20 gleich 3 Konten. Weil seine Eltern es nicht können und ohne, dass ihm jemals jemand beigebracht hat, wie das richtig geht. Der große Bruder fehlt in der Familie. Während der Vater vor allem darauf bedacht ist, die Wohnung sauber zu halten, ist seine Mutter wie eine lebende Leiche, sagt Barış.
Du willst die Mutter irgendwie jetzt nicht noch mehr Leid zufügen, versuchst, das irgendwie in Balance zu halten. Das war schon sehr schwer, dass man dann halt auch selber irgendwann nicht mehr konnte und auch ich dann angefangen habe, mit Gedanken zu spielen, nicht mehr leben zu wollen.
Nach seinem großen Bruder plagen bald auch Barış Suizidgedanken. Nur hat er vielleicht so etwas wie Glück im Unglück. Kurz bevor sein Bruder stirbt, lernen sie zusammen Gabriel kennen. Auch seinen Namen haben wir geändert. Barış und Gabriel sind bald schon unzertrennlich.
Also man könnte sagen im Nachhinein, dass er so ein bisschen mein Psychologe war, mein Therapeut und da mir wirklich viel zugehört hat, viel zugeredet hat, mir versucht hat, die Lebensenergie zurückzugeben. ich sage ihm bis heute, dass er, wenn ich heute noch am Leben bin, dass er einer der Gründe ist. Ja.
Da kommt ja meine bessere Hälfte.
Wir treffen Barış und Gabriel vor ihrem Stammcafé, an der Ecke von Barışs Wohnung.
Ich sage, er ist Biggie, ich bin Tupac. Wisst ihr?
Das Café ist für beide zum Treffpunkt geworden.
Gut, dass du nicht 5 Minuten vorher gekommen bist, war ich voll am Ablästern.
Sie sitzen breitbeinig auf einer Holzbank. Beide tragen schwarze Winterjacken vom selben Outdoor-Label. Beide haben eine Hand auf der Lehne abgelegt, die andere liegt stützend auf der Hüfte. Es sieht fast aus, als würden sie spiegelverkehrt sitzen. Ihre Persönlichkeiten sind aber alles andere als gleich, sagen sie.
Ja, Gegensätze ziehen sich ja an, deswegen haben wir uns vielleicht auf Anhieb verstanden. Er ist sehr zurückhaltend, ich quatsch ohne Ende. So. Also das geht bei mir schnell. Und ja, ich glaube, das hat dann einfach so gepasst.
15 Jahre ist es her, dass sie sich kennengelernt haben. Gabriel ist in Lissabon aufgewachsen und an seinem 10. Geburtstag nach Deutschland gekommen. Die meiste Zeit verbringt er draußen, in den Straßen von Moabit. Als Gabriel auf Barış trifft, treffen extrovertiert und introvertiert aufeinander. Gabriel ist 10 Jahre älter als Barış und zeigt ihm seine Welt. Nimmt ihn mit zum Fußballspielen, zum Boxtraining, hängt mit ihm im Kiosk ab, mit Kumpels. Draußen vor dem Café. Allein in den 1-2 Stunden, in denen wir mit Gabriel in Moabit zusammensitzen, grüßen ihn mindestens 10 Menschen.
Hallo Freddy. Und berühmter Schauspieler. Weiß nicht, ob ihr ihn erkannt habt. Der hat einen Haufen Filme und so immer deutsche Produktionen. Ist ein bekannter Schauspieler.
Gabriel kennt sie alle beim Namen und weiß, was sie treiben. Und das färbt ab. Barış bewegt sich viel, kommt aus dem Haus und entwickelt sich vom eher schüchternen Stubenhocker zu einem aufgeschlossenen Typen.
Ich erinnere mich noch, wenn wir manchmal irgendwo reingegangen sind, er hat ganz schüchtern Hallo gesagt. Auf einmal ein paar Monate später habe ich das Gefühl, er kommt rein, die umarmen sich, machen so cool Modi, Begrüßung. Und ich dachte so, das färbt ja schon ab. So, und ich dachte, es soll ja so sein. Guck mal, er ist ein junger Mensch.
Zusammen haben die beiden eine witzige Dynamik. Gabriel zieht Barış gerne auf und Barış schießt zurück. Aber genau so, wie sie rumblödeln, können sie auch Tacheles reden. Zum Beispiel auf langen Spaziergängen durch den Park oder an der Spree entlang.
So die Richtung finde ich ganz cool.
Guck mal, ich finde das hier ist auch eine schöne Kulisse. So. Das hat was Beruhigendes, so Wasser. Und hier so ein bisschen rumspazieren, auch wenn die Probleme dann so riesig erscheinen, dann kommt ein Kumpel und sagt, ey Mann, das ist nur halb so schlimm. Und ich helfe dir und wir helfen uns gegenseitig. Und unter meinen Freunden hatten wir schon immer das Motto, also unter den Jungs haben wir früher oft gesagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja? Und wenn es darum geht, jetzt, keine Ahnung. Wir haben ja auch immer so aufbauende Sprüche füreinander. Ne? Wenn ich mal ein Problem hatte, erinnere ich mich ganz genau, wie er gesagt hat, ey, das ist nicht die Welt. Und,
Klingt nach Happy End. Der Einzelgänger blüht auf und kann nun dem besten Freund sei Dank alles schaffen. Aber so einfach ist das leider nicht. Was Gabriel trotz der Deep Talks in Moabit nämlich nicht weiß, sein Freund Barış häuft parallel tausende Euro Schulden an. Nach dem Tod seines Bruders steckt Barış in einer Depression. Er versucht seine Gefühle mit Essen zu regulieren. So hat er es schon in seiner Kindheit gemacht. Er findet aber auch ein neues Ventil. Das Kaufen.
Anfangs waren es auch Sachen, die man gebraucht hat. Dann hat sich das aber immer mehr entwickelt, dass man dann halt auch Sachen gekauft hat, die man eigentlich nicht braucht. Auch das ganze Recherchieren, ne, das hat einem auch gut getan. Man hat sich stundenlang damit beschäftigt, hat die Sachen rausgesucht, hat geguckt, okay, was kann man alles holen.
Das hat fast schon Routine. Er setzt sich auf die Couch im Wohnzimmer, verbindet sein iPad mit dem Fernsehbildschirm, dann scrollt er, liest die Bewertungen der Produkte, vergleicht und packt alles in den Warenkorb. Ab zur virtuellen Kasse. PlayStation-Spiele, Fitnessgeräte, Sneaker, Küchengeräte, Klamotten. Und immer das Beste vom Besten. Anfangs geben all diese Dinge Barış noch ein gutes Gefühl.
das ist dann schon ein Glücksgefühl. Also da hat man sich dann gefreut, okay, jetzt habe ich was bestellt. Ne? Es gehört bald mir. Das war dieser erste Glücksmoment. Und dann kam der zweite Glücksmoment, wenn der Postbote kam, ne? Und dann die Ware gebracht hat. Also irgendwann war es so, dass man ständig, jeden Tag eigentlich fast, Pakete bekommen hat. Und nicht nur eins, sondern auch mehrere.
Eigentlich braucht Barış das alles nicht. Mehrere Konsolen, alle neuen Filme und immer neue Klamotten. Was er aber braucht und immer wieder will, ist dieses gute Gefühl. Dass er da täglich Pakete bekommt, bleibt aber nicht unbemerkt.
Irgendwann fällt es dann auch immer mehr auf, ne? Deinen Freunden, deinen Eltern. Und dann sagen sie, ist das nicht jetzt ein bisschen übertrieben oder brauchst du das wirklich alles? Ne? Und dann versucht man irgendwie seine Argumente zu finden.
Barış hat für alle Käufe Ausreden. Das ist eine gute Qualität, das ist das Beste auf dem Markt, das ist eine gute Investition. Er hat alles unter Kontrolle. Das suggeriert er allen, die fragen.
Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an, aber das war für mich eine Art und Weise, irgendwie noch am Leben teilzunehmen, was zu machen.
Heute sagt Barış, er steckt zu diesem Zeitpunkt mitten in der Kaufsucht. Was er damals noch nicht weiß, Menschen, die eine Kaufsucht haben, können ihre Impulse nicht immer kontrollieren. Wenn sie etwas kaufen, dann kickt das Belohnungssystem. Dopamin wird ausgeschüttet und für einen Moment fühlt sich alles gut an. Dass das als eigenständige Sucht behandelt werden muss, darüber sind sich Forschende mittlerweile einig. Das Kaufen kann für Betroffene eine Strategie sein, um mit negativen Gefühlen klarzukommen. Wer sich einsam, gestresst oder unsicher fühlt, sucht im Kaufen dann eine Art Ausweg.
Ich will jetzt nicht den Tod meines Bruders oder als Ausrede nehmen, ne? Aber wenn man halt Probleme hat, versucht man die irgendwie zu füllen, also diese Lücke, die man hat. Und bei mir war es halt einfach so, dass ich halt mich damit glücklich gefühlt habe. Und das hätten dann auch andere Sachen, das hätten Drogen sein können, das hätte Alkohol sein können, Spielesucht, irgendwie Glücksspiel. Aber bei mir war es irgendwie das Kaufen, das hat sich so entwickelt.
In Deutschland sind etwa 5% der Menschen betroffen, vor allem Frauen unter 45, aber auch immer mehr Männer wie Barış. Barış fühlt sich besser, wenn er kauft, kann endlich mal abschalten. Nur das Gefühl der Freude hält nie lange an. Irgendwann packt Barış die Pakete nicht mal mehr aus. Aufhören zu kaufen tut er trotzdem nicht. Die Pakete und Rechnungen flattern weiter rein.
Schuldenberg wurde immer größer und ich musste, na klar, dann kam halt auch Situationen, ne, man kennt es, kommen irgendwelche überraschenden Rechnungen, ne, und dann musste man halt wirklich versuchen zu balancieren. Dann musste ich teilweise auch immer wieder Kredit aufnehmen oder umschulden. Ne, Dispo wurde ständig überzogen.
Barış ist damals noch Student, hat also kein festes Einkommen. Neben dem Studium geht er am Wochenende putzen, als Minijob. Und er nimmt einen Studienkredit auf. So kann er monatlich mehrere hundert Euro ausgezahlt bekommen. Über die Jahre leiht er sich so 40.000 Euro. Und gibt sie aus, erzählt er uns. 2015 bricht er dann das Studium ab und macht eine Ausbildung zum Erzieher. Das hat finanzielle Vorteile. Mit der Festanstellung danach hat er ein höheres und vor allem festes Gehalt. Das ermöglicht ihm einen größeren Dispo und generell eine höhere Kreditwürdigkeit. Aber das ist noch nicht alles. Barış hat neben seinem eigenen Konto und Einkommen ja noch Zugriff auf die Konten seiner Eltern, die er seit dem Tod des Bruders mitverwaltet. Wie man damit jongliert, weiß er genau.
Du musst dir so vorstellen, man hat das Gehalt deines Vaters, also Rente, Gehalt der Mutter, Gehalt von mir. Dann hat man dann schon seine 4.000, 5.000 gehabt und dementsprechend hatte man mehr Dispo-Anspruch. Und das habe ich dann halt alles gesucht, ne? Dass man, okay, Dispo erhöhen, immer wieder Dispo erhöht, auch von meinen Eltern, von mir.
Barış bestellt auf einen Schlag auch gern mal für über 100 Euro. So häuft er Schulden bei mehreren Versandhäusern an. Über sogenannte Buy-Now-Pay-Later-Modelle kann er größere Summen aufteilen und in Raten abbezahlen. Wenn er zu spät bezahlt, kommen Gebühren hinzu. Der Schuldenberg wächst.
Und ich habe jahrelang dann auch versucht, das irgendwie noch hinzukriegen. Also, weil man sich ja auch geschämt hat. Ne? Man wollte auch nie diese Schande haben über sich.
Fehlt hier Geld, überweist er dahin. Kommt dort die erste Mahnung, zahlt er da ab. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Aber Barisch schafft es so immer wieder, die drängendsten Löcher zu stopfen.
Das waren dann halt so Momente, wo man gedacht hat, okay, das entwickelt sich nicht in eine gute Richtung. Aber bei mir war es halt immer wieder so, ich hatte halt immer diese Hoffnung oder diesen Optimismus, das irgendwie zu regeln. Weil es ging jahrelang gut, es wurde aber immer enger, also es wurde immer schwieriger.
Um andere Schulden zu bündeln, nimmt Barisch wieder einen Kredit auf, über 50.000 Euro. So wächst sein Schuldenberg über 14 Jahre immer weiter an. Irgendwann sind es mehr als 100.000 Euro.
Und na klar, das haben Freunde und Bekannte auch gemerkt und haben dann halt einen immer mehr darauf angesprochen. Und wenn man ständig neue Pakete bekommt und es war halt auch nicht mehr realistisch mit der Argumentation, dass man das dann halt auch wirklich braucht. Ne?
Auch seine Eltern bekommen natürlich mit, dass irgendwas nicht stimmt. Sie fragen sich nicht selten, wo bleibt ihr ganzes Geld? Seine Mutter macht sich aber in erster Linie Sorgen um Barisch. Sie will ihn nicht zu sehr kritisieren. Schließlich hat sie schon einen Sohn verloren. Barisch erzählt ihr meist nur von kleinen Summen. Er sagt, sie habe sich mit der Zeit daran gewöhnt. Manchmal hilft sie ihm sogar aus, indem sie bei anderen Verwandten nach Geld fragt. Sein Vater reagiert da anders. Er möchte jedes Jahr in die Türkei fahren. Und wenn das Geld dafür nicht reicht, wird er wütend. Doch niemand scheint wirklich zu begreifen, dass Barisch und somit auch seine Familie in ein immer tieferes Schuldenloch fallen. Auch sein bester Freund Gabriel nicht. Im Stammcafé nippt er an seinem frischen Minztee.
Und dann habe ich scherzhaft immer gesagt, Mensch, bei dir im Zimmer sieht aus wie beim Mediamarkt. Der hat ja Bildschirm vom Feinsten gehabt und Subwoofer und trotzdem war mir da noch nicht jetzt bewusst, also der Junge hat jetzt ein Problem mit Sachen, sich Sachen bestellen oder so. Das kam so mit der Zeit, peu à peu.
Er erzählt von vielen Momenten, die ihm zwar schon damals komisch vorkamen, die er aber nie zum großen Ganzen verknüpfen konnte.
Und ja, irgendwann ist mir schon aufgefallen, so diese materialistischen Sachen. So, ja, zum Beispiel sind mir dann viele Kartons aufgefallen, so von Prime und was weiß ich. Da habe ich manchmal so skeptisch gefragt, bisschen naiv. Was das denn jetzt? Hey, wozu hast du denn das bestellt? Ja, benutze nicht. So und so, so und so. Und dann mit der Zeit habe ich schon gemerkt, so, dass er ja, meiner Meinung nach sehr viel überflüssiges Zeug sich bestellt hat, was er dann nicht benutzt hat oder wieder zurückgeschickt hat.
Gabriel selbst lebt sparsam.
Er war ja auch immer sehr großzügig. Das war mir sofort aufgefallen, so, dass er Leute ganz schnell einlädt oder manchmal gleich bezahlen will. Manchmal habe ich dann unter vier Augen ihm gesagt, hey, warum bezahlst du denn für die? Du kennst sie doch kaum und so. So.
Auch wenn ihm das alles etwas komisch vorkommt, denkt Gabriel, dass Barisch mit dem Geld schon auskommt. Schließlich arbeitet er und hat lange noch zu Hause gewohnt. Doch Gabriels Fragezeichen lösen sich nicht in Luft auf. Sie sammeln sich. Barisch drückt sie immer wieder weg. Irgendwann will Gabriel nicht mehr drum herum reden und fragt einfach direkt. Komm, sag mir jetzt einfach, wie viele Schulden hast du? Und Barisch packt auf einmal aus.
Und mir dann die Summe auch gesagt hat, da war ich geschockt. So, weil ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott. Es fällt mir sogar bildlich schwer, mir das vorzustellen, wie man sich so hoch verschulden kann. Wovon? Also da müsste ich jetzt 2000 Paar Sneakers zu Hause haben.
100.000 Euro Schulden sind wahnsinnig viel Geld. Barisch erinnert sich daran, wie Gabriel ihm immer wieder sagt, lass es.
Aber ich habe mir das dann immer schön geredet, ne? Weil er hat mich schon sehr oft dann auch immer gesagt, ey, du brauchst nicht noch eine neue Jacke oder Schuhe oder jetzt, wieso kaufst du dir so viel Blu-Rays oder Spiele, die du gar nicht öffnest.
Mit Gabriel gibt es jetzt endlich jemanden, der Barischs Geheimnis kennt. Aber wirklich helfen
kann er ihm auch nicht. Und wenn es der beste Freund nicht kann, wer dann? 2020. Barisch ist weiter in seiner Routine gefangen, kauft immer noch viel online. Seit einem Jahr lebt er allein, hat auch mal Abstand von zu Hause. Bis etwas passiert, das alles auf den Kopf stellt. Sein Vater plant einen Urlaub in der Türkei. Barisch hat ein komisches Gefühl dabei, als ob etwas Ungutes im Anmarsch sei. Er bittet seinen Vater, nicht zu fahren.
3 Tage, nachdem er dann in der Türkei war, kam dann die Nachricht, dass er an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und das war dann halt der nächste große Schicksalsschlag.
Barisch zieht wieder zurück zu seiner Mutter. Er will sie, wie schon nach dem Tod seines Bruders, nicht allein lassen. Unterstützt sie, wo er kann. Wieder geht's darum, irgendwie klarzukommen. Beerdigung organisieren, Papierkram, einfach funktionieren. Barisch beginnt, die Wohnung seiner Mutter zu renovieren. Sie soll es gut haben. Das hat er vorher auch schon oft gemacht. Für seine Eltern einkaufen, um sie glücklich zu machen, erzählt er.
Wollte hier halt was Gutes tun, ne? Man wollte halt, und das ist halt so das, was wir gemacht haben. Mit diesen materiellen Sachen, Dingen, einen glücklich zu machen. So war unser Handeln.
Was Gutes für die Mutti halt
machen. Ja, was Gutes für die Mutti machen, ne? Die unterstützen, dass sie dann halt es leichter hat.
Aber seine Strategie geht nicht auf. All die Schicksalsschläge der letzten Jahre haben den beiden sehr zugesetzt. Nach dem Tod seines Vaters fahren Barisch und seine Mutter in die Türkei. Es wird aber kein normaler Urlaub. Seine Mutter entscheidet dort, sie will so nicht weitermachen. Sie geht den ersten Schritt und sucht sich in der Türkei einen Therapeuten. Für Barisch ist das ein entscheidender Moment. Er fühlt sich durch seine Mutter ermutigt und beschließt, das erste Mal in seinem Leben selbst zur Therapie zu gehen.
Da habe ich dann das erste Mal darüber berichtet, ne, wie die Familiensituation ist, was man schon alles erlebt hat und halt auch die eigenen Probleme. Ne? Weil neben der ganzen Familie hatte man ja trotz dessen eigenes Leben und auch eigene Wünsche und Bedürfnisse. Und eigentlich stand ich ja nie so da im Leben, wie ich es mir erhofft habe. Und das hat dann klar auch einer an einem genagt.
Barisch erzählt in der Therapie vom Aufwachsen in einer strengen Familie. Vom Tod seines Bruders, von depressiven Phasen, von seinem Essverhalten und auch von seinen Einkäufen. Die Diagnose? Mittelschwere Depression und eine Kaufsucht, die auch mit seiner Essstörung zusammenhängt, sagt er. Barisch fängt an, seine Lebensstationen miteinander zu verknüpfen und versteht, er hat seine Gefühle sein Leben lang mit Mahlzeiten und Käufen reguliert. Geht es ihm nicht gut, isst er. Isst er nicht, kauft er. Bei einer Größe von ca. 1,80 Meter wiegt Barisch in Höchstzeiten knapp 160 Kilo.
Na, jeder kennt es. Es geht einem schlecht und dann greift man zu Schokolade oder zu Chips und dann geht es einem für einen kurzen Moment gut. Aber wenn man das dann öfter macht und jeden Tag macht, ne, und sich dann halt auch, wie ich das dann damals gemacht habe, nicht viel bewegt, nicht viel rausgeht, dann nimmt man noch zu. Und ja, das war halt so ein Teufelskreis. Ne? Dadurch, dass ich dann halt auch zugenommen habe, habe ich mich halt auch immer mehr in die Kaufsucht getrieben, weil es dann halt irgendwann nur noch das Einzige war, was ich hatte. Und so war das halt so ein Teufelskreis.
Wie ein Computer, den man falsch programmiert hat, muss er ein gesundes Leben neu lernen, sagt sein Therapeut. Mit der Therapie ist ein erster wichtiger Schritt geschafft. Barisch hat endlich Hilfe. Aber da sind immer noch diese 100.000 Euro Schulden. Wie soll Barisch das mit seinem Gehalt als Erzieher jemals in den Griff bekommen?
Bei mir ging es dann halt wirklich nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du konntest nie irgendwie abschalten. Es ging halt immer darum, dann irgendwann die Rechnungen bezahlen. Du musst arbeiten, du musst Geld verdienen. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, also es ging dann gar nicht mehr. Also ich habe es einfach körperlich nicht mehr geschafft. Und auch psychisch war es halt auch sehr eine große Belastung.
Mit Hilfe der Therapie gesteht er sich endlich ein, so geht das nicht mehr. Er beschließt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, seine Situation zu ändern. Er muss Insolvenz anmelden. Seine Mutter bekommt davon nicht mehr viel mit. Nur einen Monat nach seiner Entscheidung, Insolvenz anzumelden, stirbt sie an einem Herzinfarkt. Im November 2023.
Ja, es ist, es gehört dazu, ne? Der Tod ist allgegenwärtig. Wir versuchen das so gut es geht zu verdrängen. Aber diese Momente zeigen, dass man sich schon damit auch beschäftigen sollte. Also das nicht verdrängen sollte, weil es kann jederzeit passieren.
Der Tod seiner Mutter nimmt Barış sehr mit. Aber der Gedanke an sie bestärkt ihn gleichzeitig. Auch für sie will er sein Leben ändern. Dass das ein langer Weg wird, ist ihm klar. Und der beginnt mit seinem Insolvenzverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit im Januar 2024. So eine Insolvenz kommt mit Bedingungen. Barış erzählt uns, dass er seinen Arbeitgeber informieren muss. Außerdem werden seine Schulden öffentlich gemacht und sind unter insolvenzbekanntmachungen.de einsehbar. Zumindest für ein halbes Jahr. Und Barış sagt, er kann nicht mehr in Raten kaufen, einen Dispo aufnehmen oder neue Kreditkarten beantragen. Aber der wohl wichtigste Punkt? Barış muss einen Teil seines aktuellen Gehalts an den Insolvenzverwalter abgeben. Er erzählt uns, dass ihm zum Beispiel von einem Netto-Monatsgehalt von 2.400 Euro noch rund 1.700 Euro bleiben. Und wenn er mal mehr Geld zur Verfügung hat, zum Beispiel wegen einer Heizkostenrückzahlung, muss er auch davon etwas abgeben. So soll das insgesamt für 3 Jahre laufen. In dieser Zeit und mit seinem Einkommen wird Barış allerdings nur um die 45.000 Euro zurückzahlen können. Die restlichen 60.000 werden ihm erlassen, wenn alles gut geht. Restschuldbefreiung nennt sich das.
Ich bin halt auch dankbar, dass man diese Möglichkeit hat, dass der Staat einem eine neue Chance gibt, ne? Und dass man sein Leben wieder auf Vordermann bringen kann. Deswegen will ich mich auch gar nicht beschweren, sondern akzeptiere das so, mache das Beste draus und versuche auch, die Fehler meiner Vergangenheit korrigiere.
In Barışs Abstellkammer stapelt sich immer noch eine Menge Zeug. Hauptsächlich sind es alte Blu-rays, in die Jahre gekommene Spielkonsolen. Barış sagt, wirklich Geld bringt das alles nicht mehr. Die meisten Sachen hätten an Wert verloren.
Man lernt auch minimalistisch zu leben. Also mein Ziel ist es eigentlich, vieles auch loszuwerden. Also das ist jetzt alles hier, wenn andere reinkommen würden, sehen, oh, viele Sachen, cool. Für mich ist das aber schon teilweise auch Ballast.
Denn alles, was hier noch liegt, erinnert ihn an schlechte Zeiten, an all die Schulden. Die ganze Wohnung scheint wie ein Mahnmal. Dass Barış überhaupt noch hier wohnt, hat vor allem auch mit Berlins Mietpreisen zu tun, erzählt er. Trotz der 5 Zimmer zahlt Barış verhältnismäßig wenig dafür, dank des alten Mietvertrags. Für den gleichen Preis würde man in Berlin heute wahrscheinlich nicht mal eine 2-Zimmer-Wohnung finden. Also bleibt Barış hier wohnen und wagt trotz schmerzhafter Erinnerungen einen Neuanfang. Wenn alles gut läuft, könnte er 2027 schuldenfrei sein.
Wir haben uns auch weiterentwickelt. Ich glaube, er hat mit den Jahren sehr, sehr, sehr viel dazugelernt. Manchmal lernt man in 5 Jahren mehr als in 25. So, also zum Beispiel, er wird nicht ins Grab gehen mit seinen Schulden. Und so wie ich das sehe, war es das Beste, was er machen konnte, war diese Insolvenz.
Dass Gabriel das heute sagt, ist nicht selbstverständlich. Er konnte lange nicht nachvollziehen, wie Barış so viele Jahre weitergekauft hat, wie er seinen Schuldenberg immer weiter wachsen lassen konnte. Nach all den Jahren, in denen er nun mit Barış über das Leben, den Tod, Depressionen, Körperbild und Kaufsucht gesprochen hat, hat er jetzt Verständnis dafür, womit Barış zu kämpfen hat.
In unserer Art Humor habe ich ihm dann immer so was gesagt, wie eigentlich müsste ich ihm jeden Tag ein paar Schellen geben, so damit er daraus lernt. So, was machst denn du? Vor allen Dingen, das brauchst du alles gar nicht, benutzt du alles nicht. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist so, ich glaube, diese materiellen Dinge sind so ein Ersatz für andere Dinge, die dann fehlen. Keine Ahnung, so kein Spaß im Leben oder keine Action draußen. So.
Gabriel ist sich sicher. Barisch wird es schaffen, seinen Insolvenzplan einzuhalten und auch danach am Ball zu bleiben. Nur so viel auszugeben, wie er sich auch leisten kann. Und seinen Glückstopf mit Erlebnissen zu füllen, statt mit Dingen, die er eigentlich nicht braucht. Und Barisch? Der betont immer wieder, wie sehr er es zu schätzen weiß, dass er über die Insolvenz eine zweite Chance bekommen hat. Auch wenn er ein schlechtes Gewissen hat, seine Schulden nun an den Staat auslagern zu müssen.
Ich verhalte mich jetzt hier gut und krieg sozusagen noch mal eine zweite Chance. Und die will ich auch nutzen. Also das ist jetzt so mein großes Ziel.
Er hat seine Lektion gelernt, sagt er. Und konzentriert sich jetzt darauf, die Dinge so zu handeln, dass er nicht wieder ein Loch nach dem nächsten stopfen muss.
Jetzt ist halt mein Plan, halt die 2 Jahre jetzt so bewusst zu leben, alles sparsam, sparsam zu leben, alles Unnötige abzuschaffen, nur das, was man wirklich braucht. Und dann nach der Insolvenz halt wirklich ein Leben aufzubauen, wo man halt arbeitet, sein Geld zurücklegt für wichtige Tage und auch nur das ausgibt oder das kauft, wofür man noch Geld hat und was man noch braucht. Also so, das ist mein Ziel.
Autorinnen dieser Folge von Deep Doku sind meine Kollegin Marie Steffens und ich, Lin Tran. Die Regie hatte Oliver Martin. Für den Ton waren Bodo Pasternak und Martin Scholz verantwortlich. Redaktion Clara Neubert.
Und hier ist Clara aus dem Deep Doku-Team. Bis es in 2 Wochen hier wieder eine neue Folge von Deep Doku gibt, habe ich nämlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Die Kultgeschichte Per Anhalter ins All von Douglas Adams ist wieder da, und zwar als Hörspielserie. Da reisen 2 Abenteurer nicht nur durchs Weltall und entdecken skurrile Geheimnisse, wir bekommen sie auch die Antwort auf die Frage aller Fragen. Leider sind es nicht 42 Folgen, sondern nur 6. Trotzdem, den Klassiker von 1981 findet ihr ab sofort in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch natürlich auch noch in die Shownotes.